Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Heute haben wir hier im Studio einen Gast, der im Laufe seiner Vita nicht nur die Kontinente gewechselt hat, sondern auch seine Rollen vom Banker zum Kunstsammler, ja inzwischen zum Museumseigner. Und seine Leidenschaft ist die Fotografie und als Sammler beherbergt er derzeit die umfangreichste Sammlung zeitgenössischer afrikanischer Fotografie. Die Rede ist natürlich von Arthur Walter, dessen Gebäudeassemblage in Bulafing, die Walter Collection, sich als Ausstellungsareal bereits ein knappes Jahr nach seiner Eröffnung einen internationalen Namen gemacht hat. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Walter.
Guten Tag.
Herr Walter, Sie sind international bekannt als Kunstsammler und Fachmann für zeitgenössische Fotografie. Greifen Sie eigentlich selbst auch noch ab und zu zur Kamera?
Eigentlich jetzt nicht mehr. Aber ich hatte einen Zeitraum in meinem Leben, wo für mich das Fotografieren sehr, sehr wichtig war und ich mich sehr intensiv damit auseinandersetzte. Das ging also bei mir so weit, dass ich morgens schon um 8 Uhr auf die Straße ging und bis nachts um 10 oder 11 noch in der Dunkelkammer war, um die Bilder zu entwickeln.
Entwickeln heißt also ganz klar, wenn ich jetzt die Frage stelle, digital oder Film, war natürlich der Film.
Das war der Film, ja. Das war aber auch von einer längeren Zeit. Ja.
Schwarz-Weiß oder Farbe?
Schwarz-Weiß.
Schwarz-Weiß auch in Ihrer Sammelleidenschaft bevorzugt oder nur in Ihrem eigenen?
Nein, das hat sich jetzt geändert. Ich meine Sammlung, die ja sehr klassisch ausgerichtet war am Anfang, also sehr auf die neue Sachlichkeit hier, die Zeiten zwischen den Weltkriegen, war natürlich schwarz-weiß. Und jetzt die Sammlung, die ja im beträchtlichen Anteil jetzt von asiatischer und afrikanischer Fotografie hat, ist überwältigend jetzt in Farbe.
Braucht auch die Farbe.
Braucht auch die Farbe. Ja, nee, und das ist die Gegenwart. Das ist ja, die Sammlung selber ist ja sehr stark auf die Gegenwartskunst ausgerichtet. Und wenige Künstler zurzeit arbeiten noch analog.
Analog zum einen eben, ja. Und da fällt wahrscheinlich auch das Schwarz-Weiß ein bisschen durchs Raster, oder? Aufgrund dieser Tatsache.
Es ist Farbe. Es ist ganz klar jetzt digital. Es ist aber auch large scale. Also es ist ein großflächige, großformatige Bilder. Das ist natürlich ein bisschen schwierig dann mit traditionellen Methoden.
Ich glaube, es gibt ja auch gar nicht mehr so problemlos das ganze Fotomaterial. Also sprich die Hersteller von Filmmaterial, die Hersteller von Filmpapier auch.
Und die Papiere haben sich geändert. Ja, ganz klar.
Ihre erste Kamera war eine?
Leica.
Eine Leica. Die haben Sie auch immer noch?
Die habe ich immer noch, ja.
Aber kommt im Moment nicht zum Einsatz.
Ich habe sie dabei, aber ja, sie kommt nicht zum Einsatz.
Ist das so eine Art Talisman, oder? Wenn sie sagt, sie haben sie dabei.
Nein, ich habe also immer schon das so in mir den Wunsch eigentlich, mit der Kamera wieder zu arbeiten. Ja. Und irgendwann wird das stattfinden. Es ist, glaube ich, jetzt nicht die Ruhe jetzt nicht dazu.
Ja, Herr Walter, Sie sind ja auch ziemlich viel unterwegs. Wir hatten ganz gerade im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten. Wenn Sie dann mal in Europa sind, ständig am Pendeln jetzt zwischen Paris, London, Italien. Von daher schön, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten, heute bei uns zu sein. Wir möchten als nächstes dann mal so ein bisschen über die Vergangenheit, sprich über Neu-Ulm vor vielen, vielen Jahren reden und wie es dann dazu kam, dass Sie nach Amerika gegangen sind. Die Plattform auf Radio Free FM, heute mit dem Kunstsammler Arthur Walter. Ja, Herr Walter, Sie sind ja ursprünglich ein Burlafinger, eine Kindheit und Jugend in den 60ern, das war wohl nicht das, was man so super aufregend nennt. Wie würden Sie denn die Zeit umschreiben damals? So aus dem heutigen Blick.
Also das waren nicht die 60er, sondern das waren die 50er Jahre. Also
jetzt mache ich Sie mal jünger und jetzt ist auch wieder nicht recht. Ne?
Das waren die 50er Jahre und das war eigentlich die auf der einen Seite die Nachkriegszeit, ja, also der Beginn der Nachkriegszeit. Also ich erinnere mich noch an amerikanische Panzer, die da durch das Dorf rasselten zum Üben. Ich glaube, es hieß in der Murnau in Unterfahlheim. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Burlafingen war damals eigentlich schon ein kleineres Dorf. Es war ursprünglich ein Bauerndorf und es wuchs durch die Flüchtlingsströme, also die sich dann dort ansiedelten. Und ich glaube, es verdoppelte sich in den späten 40er, Anfang der 50er Jahre. Was ich da noch in Erinnerung habe, ist eigentlich so eine große Familie, weil mein Vater kommt von einer Großfamilie. Es waren 8 Kinder. Das heißt, es gab sehr viele Tanten und Onkel und Cousins und Taufen und Hochzeiten und so weiter. Also das würde ich sagen, habe ich vom Bollerfingen von 50er Jahren in Erinnerung.
War einiges los. Wenn wir jetzt sagen, 50er war Ulm wahrscheinlich teilweise noch zerstört, aber dennoch die Stadt in der Nähe, war es die große Stadt, in die es einen gezogen hat oder war es damals auch verschlafen?
Nein, das war schon die große Stadt, aber es war eigentlich, obwohl es nur 6 Kilometer oder 7 Kilometer entfernt ist, es war eigentlich eine weit entfernte Stadt. Es war eine große Distanz zu Ulm. Und ich kann mich eigentlich ganz wenig an Ulm erinnern. Es spielte sich alles sehr viel
In Bollerfingen. Also Sie sind auch dort zur Schule gegangen?
Ich bin auch dort zur Schule gegangen, ja.
Schule in Bollerfingen. Und irgendwann, wenn wir jetzt mal einen großen Schritt machen, kam die Entscheidung, zum Aufbruch wegzugehen. War die Entscheidung und der Aufbruch nach Amerika zu gehen ein Ausbruch aus dem kleinbürgerlichen Schwaben oder hatte das andere Hintergründe?
Ich glaube, das fing früher an. Und ich glaube, es hatte schon was mit Bollerfingen zu tun, weil also ich ging dann aufs Gymnasium und ich glaube, ich war da einer der ganz wenigen, die eigentlich zu der Zeit von der Grundschule oder Volksschule dann aufs Gymnasium gingen und so weiter und ging dann nach Regensburg zum Studieren. Ich studierte Volks- und Betriebswirtschaftslehre. Ja, hatte dann eigentlich sehr stark das Bedürfnis, mich weiterzuentwickeln. Und ich hatte immer ein großes Interesse in Bezug auf das Bankgeschäft von klein an. Ich weiß auch nicht, woher das kam. Es hatte irgendwie was mit Geld zu tun. Und dann war es die Frage, hier weiter zu studieren dann oder auf eine Business-Schule zu gehen, so eine Management-Schule zu gehen in den USA. Und ich bewarb mich dann für ein Stipendium und ich bewarb mich bei 8 amerikanischen Universitäten und wurde von allen angenommen und ging dann nach Harvard an die Business-Schule.
Also Sie haben in Harvard studiert. Und da schreibt man einfach so einen Brief und sagt, ich möchte bei euch studieren oder wie öffnet eine solche Universität einem die Türe?
Ja, indem man auf der einen Seite ausgezeichnete Noten hat und indem man einen Lebenslauf oder eine Auffassung übermitteln kann, an der die interessiert sind. Und sie sind interessiert an Leuten, die einen sehr starken Willen haben und die sich sehr intensiv mit Sachen auseinandersetzen können.
Dann ist Ihnen das also gelungen, das zu vermitteln. Sie sagen gute Noten, beziehungsweise also einfach auch ein optimales Zeugnis. Ist Ihnen das Lernen leicht gefallen? Ging Ihnen das leicht von der Hand?
Nein, eigentlich nicht. Ich fand es immer sehr aufwendig. Immer sehr, es gibt Leute, die lernen sehr, sehr leicht. Zum Beispiel mein Sohn, wenn er ein Buch gelesen hat, er hatte das alles im Kopf. Bei mir ging es eigentlich nicht so. Also es war Arbeit.
Was haben Sie dann in Harvard studiert?
In Harvard, also ich ging auf die Graduate-Schule und die Graduate-Schulen in Harvard sind unterteilt nach Fachrichtungen und ich war dort auf der, nennt sich Business School. Also das ist ein zweijähriges Programm, das eigentlich so die Top-Managers in Amerika ausbildet. Also das die Leute ausbildet mit dem Ziel, dass sie ins Management und dann ins Top-Management kommen.
Das war auch Ihr Ziel, da wollten Sie auch hin, in dem Fall. Das
ja, ich wollte in den Bankbereich und ganz klar, die Wall Street war so in Bezug auf Technik, in Bezug auf Volumen, in Bezug auf Arten von Geschäften, war das so das Begehrenswerteste, das Faszinierendste. Mhm. Und das war eigentlich mein Ziel.
Wenn wir jetzt heute mal nach einer erneuten Finanzkrise, die wir ja hinter uns haben und jetzt wieder eine abgewendete, der internationale Finanzmarkt als solches heute ein ganz anderer ist vielleicht, also zumindest für Außenstehende. Würden Sie heute nochmal den gleichen Weg gehen mit diesem Wissen?
Also ich würde mein Leben eigentlich schon wieder so gestalten, wie ich es gestaltet habe. Also ich bin, und es ist nicht die Frage, ob man jetzt, also finde ich jetzt, ob man jetzt dann Wall Street nimmt oder irgendwie einen anderen Bereich. Ich finde, was es wichtig ist, dass man sich voll eingibt, dass man interessiert ist, dass das das ist für einen eigentlich ein das Leben darstellt in all seinen Facetten und dass man das Beste macht, das man machen kann. Und das kann man aber in verschiedenen Bereichen machen.
Die Plattform auf Radio Free FM. Heute zu Gast Arthur Walter. Kunstsammler als solcher war nicht immer bekannt und zuletzt haben wir über die Zeit an der amerikanischen Universität Harvard gesprochen. Danach wurde es dann richtig ernst. Ihr Arbeitgeber war unter anderem, ich weiß nicht, ob das gleich der erste dann war, die internationale Investmentfirma Goldman Sachs, die kennt man ja durchaus. Wie kommt man denn dahin? Wie kommt man da unter?
Ja, ursprünglich, das war nicht der erste Arbeitgeber. Nee. Nein, es war eine andere Firma, die besteht eigentlich gar nicht mehr. Und als Deutsche zu dem Zeitpunkt war es eigentlich nicht leicht, an der Wall Street unterzukommen, weil eigentlich der deutsche Markt eigentlich ja sehr beherrscht war von den großen deutschen Banken und eigentlich die Amerikaner zu der Zeit nicht so aktiv waren in Deutschland, wie sie jetzt sind. Das heißt, man musste sich dort oder ich musste mich dort eigentlich einarbeiten und eigentlich auch bewähren als an einer unter der amerikanischen Truppe.
Mhm. Ja. Also erstmal beweisen auch.
Ja, so. Und das dauerte mehrere Jahre und das bedeutete 16 Stunden am Tag zu arbeiten, 6 Tage die Woche. Und ein vieles Erlernen und Erfahren.
Sie hatten bei Goldman Sachs die Position eines Seniorpartners, habe ich gelesen. Jetzt mal eine Frage, was bitte ist denn ein Seniorpartner?
Ja, Senior, so alt waren Sie doch. Nein, Seniorpartner ist das verkehrte Wort, weil Seniorpartner, das wäre im Vergleich zu hier der Vorstandsvorsitzende. Mhm. Ja? Und wir hatten immer bei Goldman einen oder zwei Seniorpartner. Also ich war ein General Partner,
ein allgemeiner. Dann wurde das falsch. Man sieht mal, es ist nicht immer alles richtig, was im Netz steht. Und was war denn dann da ganz konkret Ihre Aufgabe?
Ja, ich kam zu Goldman, zu Goldman Sachs, weil ich eigentlich einer der ersten war an der Wall Street, der sich eigentlich mit synthetischen Produkten auseinandersetzte. Und zu dem Zeitpunkt nannten sich die Produkte Swaps, Interest Rate Swaps und Currency Swaps und auch dann schon der Beginn des derivativen Geschäfts, das ja jetzt so sehr stark viel gelaufen ist. Ja. Also erkannte das eigentlich sehr früh und ich hatte durch Zufall und bestimmte Umstände war ich einer der Ersten, der an diesen Produkten arbeitete, sah die Möglichkeit von diesen Produkten zu dem Zeitpunkt und stellte dann ein Team zusammen und wir waren sehr, sehr erfolgreich. Und Goldman Sachs zu dem Zeitpunkt hatte diese Truppe nicht, hatte keine Kenntnis in dem Bereich und so kam ich zu Goldman Sachs.
Dass ein solcher Job kein Entspannungsprogramm bedeutet, das können wir sich ja gut vorstellen. Und tatsächlich haben Sie eines schönen Tages gesagt, so jetzt langt's aus. War das eine langsame Entscheidung oder kam die mehr oder weniger über Nacht?
Ja, ich glaube, die war immer schon in mir. Dass es verschiedene Phasen des Lebens gibt und verschiedene Phasen des Lernens und des Erweiterns. Also für mich war schon, glaube ich, als ich an der Business-Schule war in Harvard, war es für mir klar, dass ich Wall Street an einem bestimmten Zeitraum machen werde, dass ich dem alles geben werde in dem Zeitraum, aber dass es ein anderes Leben geben sollte und dass ich auch andere Sachen gerne machen und erfahren möchte. Das war mir eigentlich schon immer sehr klar.
Und irgendwann kam dann der Punkt, wo Sie gesagt haben, so, jetzt haben wir eigentlich genug.
Ja, das kam damit, dass ich eigentlich auf der einen Seite das lange genug gemacht hatte und ich fühlte, es ging an meine Substanz. Das war das Erste. Das Zweite, ich war verheiratet und hatte 3 Kinder. Ich sah also meine Familie eigentlich nur am Samstag. Das Dritte war dann schon eigentlich dann auch eine Unabhängigkeit. Ich hatte dann finanzielle Unabhängigkeit und wollte eigentlich dann mich auf andere Sachen einlassen.
War Ihnen denn sofort klar, dass es jetzt die Kunst sein wird? Der nächste Schritt?
Oder ja, eigentlich kam war, nein, es war schon klar, dass es mit Kunst was zu tun hat. Ich bin also sehr stark interessiert in Architektur und Design. Und das Erste, was ich machte, entwarf und überwachte den Umbau einer Wohnung in Manhattan. Und ich erwarb eine Farm im Hudson Valley, die ich auch umbaute und umstrukturierte, mit dem Land arbeitete und so weiter. Mhm. Das war der erste Teil. Der zweite Teil war, ich wollte eigentlich schon in Bezug auf Kunst mich vertiefen und erweitern. Und jetzt auf Bezug jetzt auf Fotografie, ich bin also nicht, für mich war Fotografie, das Medium selber, so eine Mischung aus Technik, aus Handwerk und dann des Ästhetischen von sich selber. Des Sehens oder des Sehen, Erlernens, des Umsetzens, des Darstellens. Und für mich war das eine faszinierende Periode, Sachen in der Kamera zu sehen und sie aber dann, also die Wirklichkeit zu sehen, mit der Kamera zu arbeiten und dann die Umsetzung von dem zu erfahren.
Also zu der Zeit haben Sie dann sehr viel selbst fotografiert, entwickelt
ich, ja,
auch?
Ja, es war so 2 Jahre, wo ich sehr, sehr intensivst mit der Kamera gearbeitet hatte. Ich hatte aber dann auch also sehr gute Lehrer gehabt. Also ich hatte Bruce Davidson, das ist also ein berühmter amerikanischer Fotograf, Stephen Shore. Ich hatte Kontakte mit den Bechers. Ich hatte sehr gute, würde ich sagen, Lehrer. Und die Fotografie, die ich machte und die Projekte, die ich zu dem Zeitpunkt machte, fand ich eigentlich waren auch sehr interessant.
War das dann auch der Weg zum Sammeln? Fing das da an in der Zeit, oder?
Ja, das ist, ich finde, das war das des Lernens, des Sehens, des Umsetzens. Zur gleichen Zeit involvierte ich mich dann mit mehreren Institutionen in New York, wie zum Beispiel das International Center of Photography, mit dem Whitney Museum, mit MoMA und so weiter. Wo ich mich dann auch sehr stark eingab und wo ich dann eigentlich sehr viel erfuhr über wissenschaftliche Arbeit, über Ausstellungen, über Sammeln, über Bücher machen und so weiter. In Bezug auf das Sammeln ist interessant, dass ich war ja dann damals schon beinahe 20 Jahre in den USA, dass die ersten Bilder, die ich kaufte, waren eigentlich Bilder der Bechers, ja, des deutschen Ehepaars, dass die
Die Sie dann in Amerika gekauft
haben. Die ich in Amerika gekauft habe, ja. Und wo ich dann nach Deutschland kam und Sie besuchte und mit Ihnen sehr eng eigentlich dann zusammenarbeitete. Also das war schon wieder, und die Werke von denen waren für mich was sehr eigentlich Vertrautes. Das heißt, meine eigene Fotografie war eigentlich auch ein bisschen ähnlich in der Richtung. Es war das Objekt, es war ein neutraler Hintergrund, das Objekt war in der Mitte, es stand, es war, also es ich glaube, das ist schon was Bestimmtes.
Also könnte man dann vielleicht sogar fast sagen, dass es europäisch geprägt war.
Oder sogar noch mehr deutsch. Das Systematische. Das Systematische, was Sie hier sehr stark gemacht.
Herr Walter, wie bitteschön sind Sie denn eigentlich auf die Idee gekommen, in Ihrem alten Heimatdorf Bolafingen ein Kunstareal aufzubauen?
Ja, die Sammlung wuchs über die Jahre beträchtlich und umfasst jetzt über 1000 Werke von über 100 Künstlern. Und diese Werke wurden zum Teil in verschiedenen Ausstellungen gezeigt. Für mich wurde es aber zunehmend wichtig, dass ich die Sammlung untersuche und mit der Sammlung arbeite. Und da kam der Gedanke dann, eigene Räume für die Sammlung zu schaffen. Das war der erste Teil. Der zweite Teil ist dann, wo sollte das gemacht werden? Und da kamen ein paar Umstände zusammen. Ich hatte ein Haus in Bolafingen, das ich kaufte, als ich ein Student noch war. Das war meine erste Investition gewesen. Dann meine Eltern hatten zwei Häuser nebendran. Meine Mutter verstarb. Und ja, da war die Frage, verkaufen oder behalten. Dann verkaufen wollte ich eigentlich nicht, weil ich schon irgendwie einen Bezug zu Bolafingen oder Neu-Ulm haben wollte. Und dann kam der Gedanke, ja, ich könnte ja das umbauen und es als Lagerraum benutzen für die Kunst. Und das war eigentlich der erste Schritt. Und aus diesem entwickelte sich dann eigentlich ein Ausstellungsraum, der natürlich dann größer und größer wurde und der dann mehrmals umkonzipiert wurde und wo dann andere Häuser noch dazu genommen wurden. Und so entwickelte sich das.
War es dann schon auch ein bisschen eine sentimentale Entscheidung? So ein bisschen, weil es klang ja gerade so ein bisschen durch. Man wollte den Bezug nach Neu-Ulm nicht verlieren.
Ja, das stimmt. Ich hätte das überall machen können. Ja, ich hätte das da auf dem Land machen können. Ich hätte das in der Stadt machen können. Ja, also sentimental weiß ich jetzt nicht. Aber es hat schon eine Beziehung ist da und die Beziehung möchte ich ganz klar aufrechterhalten. Die möchte ich auch unterstützen. Und eigentlich, was ich dort mache, ist genau das. Mhm. Also wie Sie wissen, wir machen dort Führungen am Wochenende kostenlos. Es kann kommen, wer immer kommen will. Man muss sich nur anmelden. Und die Ausstellungen und die Themen sind von hochwertigen Kuratoren und Kuratorien werden die entwickelt und sind betreut. Es werden hochwertige Publikationen über die Ausstellungen gemacht. Ja, da ist ein gewisser Bezug zu hier, ist ganz klar da.
In der Zeit, bevor Sie sich dazu entschlossen haben, dieses Areal in, ich sage ganz bewusst immer Areal, vielleicht können wir ja ganz kurz nachher auch nochmal drüber reden, für die Leute, die es nicht kennen.
Wir nennen das Campus.
Okay. Ja. Also das Campus in Bolafingen, jetzt habe ich einen Faden verloren. da hat mich der Campus jetzt durcheinander gebracht. Ja, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich fragen wollte. Gehen wir auf das Areal mal rein. Genau, neue Frage, das Areal ein, für die, die es nicht kennen. Es ist ja nicht nur ein Haus, sondern es sind vier. Ja. Wobei drei bespielt werden und eines ist Büro. Ne?
Und Wohnung. Eines ist Büro, Lager, Gäste-Apartment. Und eigentlich würde ich dort gerne eine Bibliothek aufbauen. Ja, ich würde gerne ein Zentrum entwickeln, wo wirklich Research-Material da ist für die Sachen, die wir machen.
Das Sie dann auch öffnen würden für jetzt zum Beispiel würde, Studenten und Studenten, die forschen
weil,
wollen.
Weil was ich ganz klar sehe, ist, dass mit und wir reden ja jetzt immer nur von einem Teil der Sammlung, was ja der afrikanische Teil ist, dass das ganz klar eigentlich jetzt schon, würde ich sagen, und der Teil der Sammlung ist nicht nur Gegenwartsfotografie, sondern das ist moderne Fotografie und geht bis zum Mitte des 19. Jahrhunderts. Dass das eigentlich schon ein sehr wichtiger, eine sehr, sehr wichtige Sammlung ist für Afrika selber.
Was Sie da auch zusammen getragen haben. Ja.
Also weltweit jetzt,
Über die aktuelle Ausstellung möchte ich dann später noch sprechen. Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich fragen wollte. War das denn so, dass Sie, bevor die Entscheidung gefallen ist, in Bolafingen das machen, waren Sie da öfters mal zu Hause in Deutschland oder hat das dann irgendwie, ist das da erst wieder ins Rollen gekommen?
Ich hatte überhaupt keine Beziehung mehr zu Deutschland. Ja, ich kam vielleicht einmal alle zwei Jahre. Die Beziehung, die sich dann wieder aufbaute, meine Mutter wurde krank und sehr krank. Und ich flog jeden Monat einmal von den USA und besuchte sie. Und was dann die zweite Sache war, sie war dann lange im Krankenhaus und ich musste mich irgendwie beschäftigen. Und eigentlich fand dann eigentlich so eine Beziehung wieder
zum Dorf?
Zum Dorf und auch zur Stadt. Also wenn ich jetzt hier bin, komme ich morgens nach Ulm, gehen meine Geschäfte und so weiter.
Also Sie haben Spaß dran auch wieder.
Und ich habe jetzt Spaß dran, ja. Und ich finde, ich würde es aber auch sagen, dass das Leben hier, und ich bin also ja in den verschiedensten Städten, eigentlich überall, ich finde das Leben hier, die Qualität ist sehr, sehr hoch. Und ich finde, die Sachen, man hat leichten Zugriff zu den Sachen. Es ist sehr schwierig, zum Beispiel in New York einen hochwertigen Metzger wie den, ich will den Namen jetzt nicht sagen, den ich hier besuche, oder die Bäckerei. Es ist wahnsinnig schwierig, das zu finden. Oder wenn man es dann findet, ist es sehr, weil die ja nicht alle zusammen sind, sehr schwierig, das einzukaufen.
Also die Infrastruktur reden wir jetzt von New York oder reden wir von Manhattan Island? Oder?
Ja, von Manhattan.
Okay. Ist da einfach nicht so gegeben, wie Sie sie hier vorfinden? Das ist etwas, was Sie hier schätzen, oder?
Was ich hier sage, ist auf sehr überschaubarem Raum ist das Angebot ist von sehr hoher
Qualität. Das meinte ich jetzt eigentlich, aber ein bisschen falsch ausgedrückt. Ja. Das ist schön, wenn Sie das hier zu schätzen wissen, dann kommen Sie ja sicher auch immer wieder gerne hin. Gut, Arthur Walter hier bei uns zu Gast. Wir sind schon in der letzten Runde angekommen von unserer heutigen Plattform. Ich bin vorher irgendwie in Schlittern gekommen, deswegen bin ich dann auch nochmal weggegangen von dieser Gebäudesituation in Bolafingen. Die wollte ich auf jeden Fall nochmal kurz mit reinnehmen. Wir haben nur von dem einen Gebäude gesprochen, das eigentlich das Büro, eigentlich genau das, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, das Uninteressanteste ist. Eigentlich sind es ja drei Gebäude. Wobei eins neu ist, und das ist dieser weiße Bau in der Mitte, das kann man sehr schön auf der Homepage auch sehen, und der ist ja nicht ganz so, wie er scheint, wenn man ihn von außen sieht, der hat ja ein Geheimnis. Ja. War das von Anfang an die Idee bei Ihnen zu sagen, wir gehen unter den?
Nein, das entwickelte sich, ja. Weil ursprünglich stand dort ein Gebäude, und das war eigentlich das Gebäude, in dem ich aufgewachsen bin. Ich wollte dieses Gebäude renovieren und erweitern und das als größeren Lagerraum benutzen. Und mir wurde dann klar, nachdem die Pläne gemacht wurden, nachdem ich auch die Zusagen und alles schon hatte, dass ich dadurch, und es ist aber sehr, sehr wichtig, dass ich öfters kam und mir das auch anschaute und physisch hier war, dass das dann zu stark in die Nachbarschaft eingreifen würde. Das ist zu klotzig und zu grob und groß dort wäre, weil die Häuser drumherum sind normalerweise ein- oder zwei Familienhäuser. Mhm. Und da kam der, und ich brauche, um dann Kunst, gegenwärtige Fotografie zu zeigen, brauche ich Raum, ich brauche Deckenhöhe und ich brauche große Flächen. Und da kam der Gedanke, das Haus abzureißen und unter die Erde zu gehen. Und das Interessante jetzt dort ist, dass also der Raum unterirdisch ist viermal so groß wie der Raum über der Erde.
Das ist das Überraschende, wenn man da mal hingeht, das ist richtig. Ne? Man kommt zur Tür rein und hat einen Einblick in das untere Stockwerk und plötzlich sieht man da unten diesen Riesenraum.
Wenn man unten ist, ist es ein vollkommen modernes Gebäude. Man kann nach oben blicken und man sieht die Wolken und den Himmel. Und es könnte irgendwo sein. Ja, das hat also keinen Bezug mehr zu wo man dort ist. Was aber dann auch sehr wichtig war, und es wurde mir dann auch klar zu dem Zeitpunkt, dass doch andere Räumlichkeiten eine Erweiterung und Vertiefung geben würden. Und deshalb kaufte ich dann ein leerstehendes Nachbarsgebäude, das sich außen genau so ließ, wie es von den 50er Jahren her, und das dann mit Efeu bewachsen ließ und dass wir jetzt das grüne Haus nennen und das innen aber vollkommen renoviert ist mit Betonböden und neuen Wänden und das jetzt eigentlich sehr intime Räume innen hat, indem wir normalerweise Porträtfotografie zeigen oder vergleichende Ausstellungen machen. Und ich gebe ein kleines Beispiel. Wir hatten dort im letzten Jahr eine Reihe von August Sander, dem großen deutschen Porträtfotografen. Der hatte eine Ausstellung, also von den 20er Jahren, es gab eine Ausstellung im Metropolitan Museum in New York über diese Arbeit. Und ich fand die viel schöner in Bullerfingen, in diesen Räumen, in der Umgebung. Es wurde uns auch von allen gesagt, es hatte einen ganz anderen Bezug, es hatte eine ganz andere Auswirkung und Ausstrahlung.
Ja, und das dritte Gebäude im Bunde ist ein Pavillon eigentlich?
Ja, das dritte Gebäude war eigentlich so ein Bungalow, ist ein Bungalow aus den 70er Jahren, das meine Eltern dann bauten und dort auch drin wohnten, das sich dann eigentlich auch in Kärnte und außen bestehen ließ. Ich strich das dann außen nur sehr dunkel an und deshalb nennen wir das schwarze Haus. Mhm. Und in diesem Haus wird eigentlich mehr konzeptionelle Kunst gezeigt. Und der große Raum, der große Ausstellung im Weißen Kubus ist dann mehr für thematische und Gruppenausstellungen.
Und da ist derzeit die zweite Ausstellung in Bullerfingen zu sehen, die Appropriated Landscapes. Fällt Ihnen leichter als mir.
Ja, ich würde auch viel lieber mit Ihnen Englisch reden als mit Deutsch.
Der zweite Teil einer auf 3 Jahre angelegten Erkundung der umfangreichen Bestände afrikanischer Fotografie, die Sie ja besitzen. Herr Walter, wie sind Sie denn eigentlich auf diesen Schwerpunkt gekommen? War das so eine automatische Entwicklung, dass es jetzt so einen Afrika-Schwerpunkt in Ihrer Sammlung auch gibt?
Ja, nee, ist es nicht gekommen. Also in Bezug jetzt auf die Sammlung selber, besteht eigentlich aus drei Bereichen oder drei Zyklen. Der erste Zyklus war so klassisch deutsch, das sich dann erweiterte in Bezug auf Schüler der Bechers und andere Fotografen hier in Europa und in Bezug auf bestimmte amerikanische Fotografen. Dann kam eine Ausrichtung nach Asien, nach China, und ich habe eine sehr bedeutende Sammlung chinesischer, japanischer, asiatischer allgemein gegenwärtiger Fotografie. Und das fand statt Ende der 90er Jahre, als die großen Umbrüche in der Kunst in China waren. Ich reiste geschäftlich sehr viel nach Japan. Ich glaube, ich war 70 Mal in Japan. War aber nie in China. Und für mich war China sehr, sehr interessant. Und als ich dann China besuchte, war das zu der Zeit, als der Umbruch stattfand. Und das wurde mir sofort klar. Und es war natürlich ein wahnsinniger Sprung von schwarz-weiß klassisch zu gegenwärtiger chinesischer Fotografie. Ich weiß, unsere Zeit läuft davon. Dann der Sprung in Bezug. Das heißt also, es war ein es war eine Umstrukturierung da in einem bestimmten Kulturbereich und der ganz stark vonstatten ging. Und jetzt in Bezug auf Afrika, afrikanische Fotografie kannte ich durch die Porträtfotografen von Bamako, also Sidu Keita und Malik Sidibe, und ich kannte ein bisschen südafrikanische Fotografie. Aber da wurde mir jetzt auch klar, also wir kennen afrikanische Fotografie ursprünglich ja als Fotojournalismus oder dokumentarische Fotografie von den Freiheitsbewegungen, dann von den Bürgerkämpfen, die sie hatten in Afrika, von Apartheid und so weiter. Ja. Und das löste sich jetzt ja eigentlich besonders in Südafrika mit Fall der Apartheid, mit den freien Wahlen 94, ja, löste sich das auf. Und da entwickelte sich jetzt auch wirklich was Neues und was ganz Bedeutendes, das. Und das erkannte ich eigentlich auch und ich fokussierte mich auf das.
Und deswegen räumen Sie jetzt auch einfach so einen großen Zeitraum ein?
Das ist ein großen und was wir machen, wir untersuchen das jetzt eigentlich sehr wissenschaftlich und sehr, sehr tief und breit.
Ja, Herr Walter, ich sehe, wir kommen ans Ende unserer Stunde. Ich könnte mit Ihnen garantiert nochmal einfach eine Stunde durch weiterreden, weil es gäbe noch einiges. Ich möchte ganz kurz noch dazu sagen, die aktuelle Ausstellung läuft noch bis zum 13. Mai 2011. Die Homepage ist walter-collection.
Nein, www.walthercollection.com.
Genau, und dort kann man nähere Informationen kriegen,
wenn
man
sich die... Und auch, Sie können anrufen, also jederzeit, und es gibt Führungen, die stattfinden. Sie müssen am Samstag, Sonntag, das sind zwei Führungen an beiden Tagen, und Sie müssen sich nur anmelden.
Ja, schade, dass ich jetzt hier Schluss machen muss. Ja, einfach nur. Herr Walter, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es hat mir ausgesprochen Spaß gemacht, mit Ihnen zu plaudern in der letzten Stunde. Es war hochinteressant. Und wer weiß, vielleicht stehen wir ja mal wieder, finden wir irgendwann mal wieder Zeit, wenn dann die nächste Ausstellung im Sommer nächstes Jahr am Start ist und Sie mal wieder in der Stadt sind, können wir uns sehr gerne noch mal unterhalten.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Ja, so, das war die Plattform. Am Mikrofon war Rainer Markus Walter die letzte Stunde zu Gast. Herr
Arthur Walter.
Ja, danke. Ich war jetzt gerade an deinem Namen schon und die Musik hat der Fabiano Nitsch rausgesucht. Wir verabschieden und wünschen noch einen super angenehmen Tag.